Was für, aus meiner Sicht herausragend ist bei dem Bitcoin, ist, dass der Bitcoin ein glaubwürdiges Knappheitsversprechen hat. Ja, und das unterscheidet ihn sehr stark von diesen weichen Papierwährungen. Die haben kein glaubwürdiges Knappheitsversprechen mehr und deswegen haben sie das Vertrauen verloren. Und deswegen jeder, der auf größeren Mengen Cash sitzt, zumindest der, der ein bisschen nachdenkt, der wird schnell versuchen, das in irgendwelche Sachwerte zu tauschen, in der Regel Immobilien, Aktien, aber vielleicht auch Bitcoin.
Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. In der heutigen Folge möchten wir über das Thema Praxeologie sprechen. Und das möchte ich gemeinsam mit meinem Gast tun, und zwar dem Leo. Servus, Leo.
Hallo, Daniel. Danke für die Einladung.
Ich danke, dass du mit dabei bist. Wir haben ja einiges vor, nicht nur heute, sondern auch noch weitere Folgen. Da dürfen sich die Zuhörer schon mal drauf freuen. Und die dürfen sich vor allem darauf freuen, dass wir am Ende der Folge ein Gewinnspiel haben, zum ersten Mal im Podcast. Und das ist schon mal ein kleiner Spoiler, bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Vorneweg, Leo, stell dich doch mal vor. Wer bist du? Wie bist du zum Thema Praxeologie oder zur österreichischen Schule gekommen? Ja, berichte doch mal so ein bisschen für die Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht kennen.
Sehr gerne. Ich bin Leopold Mattes, bekannt unter Leo wahrscheinlich, dem einen oder anderen von Twitter oder von der Bitcoin-Zitadelle im August, wo ich auch dich kennenlernen durfte. Und ursprünglich habe ich mal Maschinenbau studiert und anschließend Technologiemanagement, sodass ich jetzt in der Unternehmensberatung arbeite und mich einfach schon sehr früh mit Altersvorsorge und unternehmerischen Fragestellungen beschäftigt habe. Und so bin ich dann auch auf ökonomische Theorien gestoßen, unter anderem eben auf die Praxeologie von Ludwig von Mises.
Du bist ja recht aktiv im Bitcoin-Space oder in der österreichischen Schule-Space, was auch immer es da gibt. Du bist, ich sage jetzt mal, Blogger. Du hast diese Pump It Up-Playlist, die relativ beliebt ist, auch in letzter Zeit wieder. Wird man natürlich alles in den Shownotes verlinken. Hast zudem ein neues Projekt, jetzt ganz aktuell am Start. Da wollen wir jetzt im Detail nicht drüber sprechen, aber das vielleicht auch so als kleiner Spoiler, was wir in einer separaten Folge dann noch besprechen wollen. Also du bist auf jeden Fall sehr, sehr umtriebig und deshalb würde ich dich jetzt vorneweg auch kurz fragen, weil du auf Twitter ja sehr aktiv bist und da, ich würde sagen, fast täglich irgendwelche wohlüberlegten Tweets oder Memes vielleicht auch raushaust. Woher nimmst du immer die Ideen für sowas?
Boah, ich glaube, die tagesaktuellen Themen geben da genug Stoff, weil extrem viele Widersprüche, glaube ich, in der öffentlichen Meinung, in der öffentlichen Wahrnehmung von verschiedenen Themen herrschen. Und egal, um welches Thema es da geht, um Wirtschaft, um Gelddrucken, um das Virus, um den Klimawandel, keine Ahnung. Meistens ist es einfach so, dass ökonomische Grundsätze, die wir auch nachher noch besprechen werden, einfach missachtet werden. Und da bietet sich dann eben genügend Stoff, da was draus zu machen, weil die Leute offensichtlich keine Ahnung von der Logik des Handelns haben.
Das war jetzt natürlich schon mal die perfekte Überleitung zum Thema. Von dem her nehme ich diesen Ball natürlich gleich mal auf. Wir wollen heute über Praxeologie sprechen. Warum ich mit dir darüber spreche, hat einen ganz einfachen Hintergrund, durch ein Buch drüber geschrieben. Ich habe es hier bei mir liegen, Eine Revolution der Denkart. Wir werden das Buch natürlich auch in den Shownotes verlinken. Da geht es hauptsächlich um die Themen, über die wir jetzt dann auch sprechen wollen. Der Begriff Praxeologie, kannst du vielleicht mal kurz den Zuhörern, die den Begriff noch nicht kennen oder den Leuten, denen das vielleicht nichts sagt, erläutern, was ist eigentlich die Praxeologie oder was steht da dahinter?
Der Begriff Praxeologie, der stammt ursprünglich von Ludwig von Mises, der auch das Buch Human Action, also das menschliche Handeln, geschrieben hat. Und er hat eben gesagt, dass das menschliche Handeln eine eigene Wissenschaft braucht, die sich von der Ökonomie abgrenzt, weil die Ökonomie eben nur ein Teilgebiet ist vom menschlichen Handeln. Weil der Mensch natürlich nicht nur im zwischenmenschlichen Austausch handeln kann, sondern eben auch alleine, wenn er zum Beispiel auf einer einsamen Insel ist. Ja, das ist so das bekannte Beispiel. Und so hat er eben gesagt, wir brauchen die Theorie über das Handeln, über das menschliche Handeln, welches eben bei den Grundlagen beginnt. Und Praxeologie bedeutet auch ja die Theorie der Praxis oder die Logik oder die Lehre des Handelns.
Ja, beim Thema Praxeologie oder vor allem in deinem Buch kommt immer wieder auch dieser Satz, der Mensch handelt. Das ist ja so ein bisschen vielleicht auch so ein zentraler Aspekt. Was steckt da genau dahinter? Also Klar, der Mensch handelt, ist mir auch klar, aber kann man das irgendwie griffiger an Beispielen vielleicht mal klar machen, was da genau dahinter steckt oder warum das so wichtig ist für diese Denkschule?
Ja, das ist deshalb so wichtig, weil der Ludwig von Mises erstmal gesagt hat, okay, was ist überhaupt die richtige Methode, um das menschliche Handeln zu untersuchen? Also er hat ganz vorne angefangen und gesagt, wie können wir überhaupt Wissen generieren? Wie können wir überhaupt was feststellen? Und er hat eben gesagt, dass der Mensch sich grundlegend von Steinen, Atomen oder Planeten unterscheidet, weil der Mensch eben handelt. Also er ist nicht tot, er ist lebendig. Und ein Handeln äußert sich dadurch, dass der Mensch eben eine Präferenz zeigt für seine Vorlieben, er durch sein Handeln eine Entscheidung treffen kann und Handeln zum Beispiel auch unter ständiger Unsicherheit passiert, weil eben nicht klar ist, ob der Mensch sein Ziel durch sein Handeln auch erreichen kann. Und dadurch unterscheidet eben die Logik des menschlichen Handelns sich grundlegend von der heutigen, Volkswirtschaftslehre, weil die eben weiterhin den Empirismus als Methode anwendet und gar nicht merkt, dass der Mensch eben lernfähig ist und sich somit eben nicht immer gleich verhält. Das heißt, wir können sagen, die logischen Gesetzmäßigkeiten, die sich ergeben, sind ungefähr etwa wie die Grammatik zur Sprache, weil wir nicht vorhersagen können, was jemand sagen oder tun wird, aber wir können Gesetzmäßigkeiten über die Sprache beziehungsweise über das Handeln aussagen.
Also auf jeden Fall schon mal extrem spannend, was man anhand von diesem kleinen Satz, der Mensch handelt, eigentlich schon alles abzeichnen kann. Und das ist auch, was du gerade schon angesprochen hast. Jeder Mensch handelt ja unterschiedlich. Also das ist auch so ein Thema, was mich immer in Anführungszeichen ärgert. Wenn ich irgendwas in der Politik lese, irgendwelche Eingriffe in die in Anführungszeichen freie Marktwirtschaft, wo ich dann denke, ja, was ist jetzt das Ziel von dieser Maßnahme? Egal, ob es ein Mindestlohn ist, eine Abwrackprämie oder sonst was, wo ich mir denke, woher wissen die Personen, diese ja, kleine Gruppe von Personen jetzt, wie sich das auf den Markt auswirkt, weil das kann ja keiner abschätzen, weil keiner weiß, wie du auf so eine Maßnahme reagierst, wie ich darauf reagiere, weil jeder hat andere Präferenzen, gerade andere Lebenssituationen. Jetzt ist vielleicht mein Hamster letzte Woche gestorben, deshalb reagiere ich da jetzt eben anders drauf. Das ist so ein Punkt, der mich auf jeden Fall bei dem Thema schon mal begeistert, weil ich denke, es ist einfach ein ganz anderer Ansatz, der nicht von oben herab irgendwie, ja, wir entscheiden jetzt was und dann passiert XY, das ich eigentlich gar nicht abschätzen kann.
Genau, also das menschliche Handeln geht auch davon aus, dass jeder Mensch für sich handelt und nicht als Teil einer größeren Gruppe oder so, sondern dass er selbst eigene Wertvorstellungen hat und eigene Ziele, die er eben erreichen möchte und nicht einer höheren Autorität untergeordnet ist, der verpflichtet ist. Es ist also ein methodischer Individualismus auch, der auch letztendlich dann in einer sehr freiheitlichen, lebendigen Theorie mündet.
Und wenn der Mensch handelt, ist ja auch immer so, du beschreibst es in deinem Buch auch, also kann ich auf jeden Fall schon mal an der Stelle sagen, es ist so, der Einstieg ins Thema gelingt mit dem Buch sehr, sehr gut, weil wenn ich jetzt überlege, ich habe Mises schon mal angefangen zu lesen, habe es wieder auf die Seite gelegt, weil das meistens dicke Wälzer sind, die sehr schwer auch zu lesen sind. Ich starte gerade meinen zweiten Anlauf, habe jetzt aber ein gewisses Vorwissen dank deinem Buch, also das ist so wirklich als Einstieg auch von der Dicke her. Man wird nicht überlastet, von dem her klare Empfehlung da schon mal. Und du beschreibst da auch immer wieder, wenn der Mensch handelt, ist es ja auch immer ein Abwägen. Also ich muss ja immer entscheiden, mache ich A oder B als Mensch.
Genau, also deswegen sagt man auch, der Mensch kann nicht nicht handeln, weil er eben, egal was er tut, eine Präferenz zeigt.
Genau, und wir haben uns jetzt heute dazu entschieden, den Podcast aufzunehmen und nicht auf dem Sofa zu sitzen, Netflix zu gucken oder spazieren zu gehen oder sonst was. Das ist ja eigentlich auch schon eine Handlung oder eine Entscheidung, die wir beide getroffen haben. Auch wenn es vielleicht im ersten Moment jetzt gar nicht bewusst war, dass wir da eine Entscheidung treffen, aber zwangsläufig müssen wir eine Entscheidung dann eigentlich ständig treffen.
Genau, also das ist unabhängig davon, ob es bewusst oder unbewusst ist.
An der Stelle kommt ja auch dieser Begriff dieses Grenznutzens oder dieser Theorie ins Spiel. Könntest du mal erläutern, was damit auf sich hat und in welchem Bezug das zueinander steht?
Ja, die Grenznutzenschule ist auch eng verbunden mit Ludwig von Mises. Und zwar ist nämlich unsere Wertschätzung gegenüber Dingen immer subjektiv und immer auch situativ. Also das, was wir bevorzugen, ist uns nicht immer gleich viel wert. Das heißt zum Beispiel, uns ist ein Apfel nicht immer gleich viel wert oder uns ist ein Glas Wasser nicht immer gleich viel wert. Und es hängt natürlich an unseren Umständen. Wenn wir zum Beispiel jetzt hier in Süddeutschland sind, dann ist uns das erste Glas Wasser recht.
Der Durst wird gestillt.
Genau, der Durst wird gestillt. Und das zweite Glas Wasser bringt uns dann aber weniger Durstlöcher. Mhm. Und das zehnte Glas noch weniger, weil wir dann einfach unser Bedürfnis gestillt haben. Und genau das sagt der Grenznutzen, dass eben eine zusätzliche Einheit uns weniger Wert gibt. Und dass wir dann, bevor wir zum Beispiel das zehnte Glas Wasser zu uns nehmen, entscheiden wir uns dann vielleicht lieber, was anderes zu machen.
Was dann auch wieder von der Situation abhängt. Ich meine, wenn ich in der Wüste stehe und kurz vorm Verdursten bin, hat es für mich auch einen anderen Wert und ich entscheide mich dann vielleicht anders zwischen was zu essen und was zu trinken oder sonst was.
Genau, also da gibt es ja das berühmte Paradox, warum ist ein Glas Wasser weniger wert als ein Diamant, obwohl ja man meinen müsste, das Glas Wasser ist lebensnotwendig. Und durch diese Geschichte in der Wüste kann man es eben erklären, dass es eben situativ ist und subjektiv, weil in der Wüste wäre uns natürlich das Glas Wasser viel mehr wert als der Diamant.
Was ich auch noch extrem spannend finde, ist, dass die Praxeologie oder die Denkweise ja dann auch nicht urteilt oder analysiert, sondern man nimmt es dann einfach ja auch hin, dass der Mensch sich dafür entschieden hat.
Genau, also letztendlich ist, ich glaube, du sprichst ja auf die Rationalität an, der Mensch, man sagt, der Mensch handelt immer rational aus seiner subjektiven Sicht und das Ganze ist immer zielbezogen. Also nur, ich kann zwar aus meiner subjektiven Sicht sagen, du handelst irrational, wenn du dir eine fette Pizza reinhaust, weil es deine Gesundheit nicht gut tut, dann weiß ich aber nicht, was dein Ziel ist. Oder aus deiner subjektiven Sicht hast du Bock auf eine Pizza und dann ist es natürlich auch dein Ziel, die Pizza zu verspeisen. Und deswegen sagt man eben, der Mensch handelt immer rational, nur eben kann er nicht immer auch sein Ziel erreichen.
Ja gut, das Ziel steht dann halt im Gegensatz zueinander. Wenn ich jetzt mich sehr ungesund ernähre, aber gesund sein will, funktioniert dann halt nicht. Aber es ist trotzdem eine rationale Entscheidung dann von mir, weil ich mich bewusst entschieden habe, keinen Sport zu machen, sondern die Pizza essen zu gehen zum Beispiel.
Genau, du hast also ein kurzfristiges Ziel dem langfristigen Ziel vorgezogen.
Was mich bei der Praxeologie dann auch immer interessiert, weil es ist ja eigentlich konträr in ganz, ganz vielen Bereichen. Warum ist dieser Denkansatz für dich, also ich gehe davon aus, dass du mit diesem Denkansatz sympathisierst so sehr, wie du dich damit beschäftigt hast oder damit auseinandersetzen kannst auf jeden Fall. Warum brauchen wir das? Also was läuft zum Beispiel im aktuellen System in der Ökonomie, Wirtschaft, Politik, was auch immer, was läuft da falsch, beziehungsweise was macht dieser Denkansatz eigentlich besser, deiner Meinung nach?
Also aus meiner Sicht geht es einfach darum, die Realität bestmöglichst zu verstehen, also so aus dem intellektuellen Interesse her. Glaube ich, wenn man eben einen Informationsvorsprung oder Wissensvorsprung hat, dann kann man besser einschätzen, was passiert, was natürlich von Vorteil ist. Und gleichzeitig sehen wir natürlich auch, dass wir vor großen Herausforderungen stehen, wie zum Beispiel der Inflation, dem demografischen Wandel oder der gesellschaftlichen Spaltung, den teuren Immobilienpreisen. Und gerade als junger Mensch, wie das wir sind, müssen wir uns natürlich damit beschäftigen, wie wir in Zukunft auch noch Wohlstand haben und wie Wohlstand überhaupt entsteht. Und da kommt eben dann meine Faszination her, dass ich mich mit dieser ökonomischen Theorie beschäftige, weil ich natürlich auch einen naturwissenschaftlichen Ingenieurhintergrund habe und da kam mir natürlich eine logische Gesetzmäßigkeit über das Handeln sehr gelegen, weil ich natürlich auch mit Formeln und Gleichungen hantiert habe. Und mir letztendlich auch immer nicht erklären konnte, wie die Entscheidungen in der Politik oder in der Zentralbank getroffen werden, auf welcher Grundlage.
Und die verrechnen sich auch mal gern, wie wir neulich mitbekommen haben.
Ja, genau. Und das gibt mir einfach ein logisches Fundament, eine innere Ordnung, wie ich die Welt sehe und wie sie funktioniert. Und davon kann mich jetzt niemand mehr abbringen. Also das ist für, das hört sich vielleicht blöd an, aber für mein Seelenheil oder für mein Selbstbewusstsein ist es extrem wichtig.
Wenn du aber sagst, das Ganze ist so logisch, warum würdest du sagen, beschäftigen sich so wenige Leute mit dem Thema oder warum spielt es keine Rolle, sage ich jetzt mal, in einem Studium, das vielleicht irgendeinen wirtschaftlichen Background oder so hat? Weil, also ich habe vor Bitcoin noch nie irgendwas von der österreichischen Schule gehört und jeden, den ich da drauf anspreche, egal ob es ein BWLer ist oder ob er aus einer anderen Richtung kommt, kennt das auch nicht. Warum glaubst du, dass es so eine Nische ist, Stand heute noch?
Also ich denke, dass eben, das haben wir auch schon kurz erwähnt, dass die Praxeologie eben bottom-up argumentiert und nicht top-down. Und wir in unserer Gesellschaft eben extrem viele Institutionen haben, die ein Interesse haben, dass sie existieren, weil sie eben keinen Wettbewerb haben, weil sie staatlich reguliert sind, genehmigt sind und auch in der öffentlichen Meinung eine Existenzberechtigung haben. Und so lassen sie sich eben dann nicht von alleine davon abbringen. Und dieser Bottom-up-Ansatz kommt dann eben nicht vor. Er wird nicht finanziert, er wird nicht gefördert, er wird nicht berichtet. Frage ich mich aber auch selbst immer, warum jetzt zum Beispiel ein Journalist, der ja auch eigentlich das Interesse haben müsste, neutral eine Situation zu beurteilen, nicht auf diese handlungslogischen Gesetzmäßigkeiten dann auch zurückgreift. Oder ein Investor, der muss ja auch das Interesse haben, langfristig sein Kapital zu vermehren. Oder ein Familienvater hat vielleicht auch das Interesse, dass das der Familie langfristig gut geht. Da denke ich einfach, herrscht leider sehr viel Unwissenheit. Und ich denke aber, dass aufgrund der gesellschaftlichen Probleme die Nachfrage nach Orientierung und nach Wahrheit, wenn man so sagen kann, auf jeden Fall steigen wird. Und letztendlich ist ja auch unser Podcast oder mein Buch der Versuch, sich hier ein Stück weit zu positionieren, eben dieses Wissen zu teilen und dass wir alle davon profitieren. Weil jetzt kommen wir jetzt gleich auch zum zwischenmenschlichen Handeln. Eine Kooperation ist eben immer eine Win-Win-Situation. Und wenn wir jetzt das Wissen teilen und andere Leute auch mehr davon erfahren, dann hoffen wir natürlich, dass wir langfristig da auch einen Einfluss auf unser Zusammenleben haben.
Also ich bin selber in dem Thema bei weitem nicht so tief drin wie du und beschäftige mich auch noch nicht so lange mit diesem Thema. Habe das so, ich schätze, vor einem guten halben Jahr so ein bisschen angefangen, da auch mich reinzufuchsen und habe allein in diesem halben Jahr jetzt vor allem ja, in der Bitcoin-Community kann man sagen, doch da schon relativ viel entdeckt, dass da immer mehr Inhalte dann auch kommen. Würdest du sagen, dass die österreichische Schule so ja ein bisschen wiederbelebt wird, auch durch die Bitcoin-Community, weil das ja schon einen gewissen Zusammenhang hat oder das deckt sich ja dann in vielen Bereichen auch?
Auf jeden Fall. Also wie der Bitcoin stellt auch die österreichische Schule das Individuum in den Mittelpunkt, weil eben die Kryptografie lässt nur ein Individuum den Zugriff auf die Coins oder diese Anmaßung von Wissen einer zentralen Autorität wird natürlich auch gleichermaßen behandelt. Und ich denke auch, dass die Kommunikationstechnologien, die wir in der Gesellschaft haben, auch alle Peer-to-Peer funktionieren und so entsteht, glaube ich, einfach insgesamt ein größeres Interesse an einer Lehre, einer Logik, Ökonomie, die auch Peer-to-Peer funktioniert.
Und da ist ja wieder dieses Gemeinschaftliche, was du gerade schon angesprochen hast, dass man da zusammen im Prinzip, jeder ist jedem gleichgestellt, es gibt Individuen und keiner stellt sich irgendwie drüber und sagt, so und so läuft es jetzt, oder?
Genau, also diese Langfristigkeit und diese Realitätsbezogenheit, deswegen ja auch Praxeologie, die Theorie der Praxis, die ist auf jeden Fall hier gegeben und deswegen passt das sehr gut.
Also ich habe jetzt schon einige meiner Punkte hier abgearbeitet, ich weiß aber, du hast noch viel mehr, deshalb darfst du gerne natürlich fortfahren, weil wie gesagt, du steckst in dem Thema viel, viel tiefer drin und ich glaube, es fehlt noch das ein oder andere.
Es fehlt noch ein bisschen was, ja. Ich mache mal weiter mit der Tatsache, dass man durch sein Handeln ein Prinzip bzw. eine Methode unterstützt. Mhm. Und je nachdem, ob man kooperativ handelt oder gewaltsam, unterstützt man nämlich entweder die Möglichkeit eines Austauschs oder eben Raub und Gewalt, sage ich jetzt mal. Und wenn wir eben die Kooperation zulassen, dann kann es nämlich sein, dass es zu Tauschvorgängen kommt. Und bei Tauschvorgängen kommt es auch zu Preisen. Also das Austauschverhältnis ist ja letztendlich dann der Preis, beziehungsweise ein Preis ist nichts anderes als ein Austauschverhältnis, das wir in der Vergangenheit beobachtet haben. Und wenn wir jetzt eben da noch ein bisschen weiterdenken, dann kommen wir eben drauf, dass Preise eine Wirtschaftlichkeitsrechnung ermöglichen, was uns dann wiederum die Allokation von Ressourcen ermöglicht. Also Preise geben uns Informationen, was wir wann produzieren sollen, wo die Nachfrage herrscht, was jetzt weniger nachgefragt ist. Und das alles nur, weil wir uns entscheiden zu kooperieren. Also ich habe ja gerade schon ein bisschen versucht, diese Kette aufzubauen von einer Kooperation, ergeben sich Tauschvorgänge, dadurch ergeben sich Preise, dadurch ergeben sich Wirtschaftlichkeitsrechnungen, dadurch ergeben sich die richtige Allokation von Gütern, was wir eben alles durch Zwang und Gewalt nicht hätten, weil dann gäbe es keinen freiwilligen Tausch, keinen Preis, keine Wirtschaftlichkeitsrechnung und auch keine Orientierung für die Unternehmer.
Und Gerade hier beim Thema Preis, also der Preis ist ja eigentlich ein Indikator dann auch für einen Unternehmer, was produziere ich in welchen Mengen, sage ich jetzt mal, weil ich dann schauen muss, zu was für einem Preis kann ich es dann auch absetzen, mache ich überhaupt Gewinn oder zahle ich am Ende drauf, dann produziere ich es besser gar nicht. Und das ist ja eigentlich dann so ein Kritikpunkt an der aktuellen Wirtschaft oder Geldpolitik dann vielleicht auch, weil genau hier findet ja, böse ausgedrückt, eine Manipulation eigentlich statt.
Genau, also die Zentralbank sagt ja von sich, sie hätte das Mandat der Preisstabilität, wo ich jetzt
sie sagt es von sich, genau.
Genau, und wo ich zum Beispiel sage, das ist Schwachsinn, weil ich möchte überhaupt gar keine Preisstabilität. Ich möchte, dass die Preise sich dynamisch verändern können und dass die Messgröße des Geldes konstant bleibt, wie wir zum Beispiel auch in den Naturwissenschaften haben. Wir haben immer den gleichen Meter oder die gleiche Sekunde, die ist ja an der Naturkonstanten definiert. Und das haben wir eben beim Geld nicht. Und dann zu sagen, wir müssten die Preise stabilisieren, finde ich verheerend, weil eben, wie du sagst, die Unternehmer diese Anreize brauchen, um zu wissen, wo jetzt die Nachfrage herrscht und welche Bedürfnisse die Menschen haben.
Und dann kann man viel reinrechnen und sagen, okay, Inflation ist heute bei x Prozent, okay, das kann ich ja in meine Berechnung mit einfließen lassen, aber ich weiß zum einen nicht, ob die Inflationswerte stimmen, beziehungsweise eigentlich müssten wir ja, wenn man jetzt an Digitalisierung, Automatisierung und so weiter denkt, müssten wir ja eigentlich in einer Deflation leben, dass wir sinkende Preise haben, weil die Produktion ja eigentlich günstiger wird. Und wie soll ich das alles mit einfließen lassen? Das geht ja gar nicht. Und daher ist, muss man da tatsächlich ja eigentlich von einer Manipulation der Preise dann sprechen an dem Bereich.
Genau, es findet also eine Umverteilung statt von dem Produktivitätsgewinn. Und wenn wir diese nicht hätten, dann würden eben die Preise kontinuierlich durch den technischen Fortschritt günstiger werden. Und du hast die Inflation auch gerade schon angesprochen. Und zwar Ludwig von Mises hat nämlich auch ein Geldtheorem aufgeschrieben, welches besagt, wie Geld entsteht. Und zwar sagt er, dass Geld nicht durch eine zentrale Instanz wie eine Zentralbank oder ein Staat entsteht, sondern durch das Tun der Menschen. Also die Menschen entscheiden für sich, mit welchem Gut sie tauschen möchten, welches Gut sie sparen möchten und was sie eben annehmen wollen oder nicht annehmen wollen. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, wenn du jetzt als Individuum, als einzelner Mensch jetzt wieder handelst, welche Eigenschaften sollten Geld haben oder welche Funktion sollte Geld erfüllen? Und da ist eben ein entscheidender Punkt auch, dass Geld knapp sein sollte. Also nicht für dich. Persönlich möchte man natürlich nicht, dass das Geld knapp wird, aber die Gesamtmenge vom Geld sollte natürlich knapp sein, weil wenn die Geldmenge vermehrt wird, dann ist immer die Frage, okay, wer bekommt denn das neue Geld? Das führt dann zu Umverteilungseffekten und die das Geld sparen, obwohl es an anderer Stelle vermehrt wird, haben das dann natürlich einen Nachteil.
Also ich glaube, das... Ja.
Weil du vorher auch schon den Bezug zu Bitcoin angesprochen hast, das ist natürlich auch die perfekte Parallele, weil wir eben hier in der Theorie dann auch bestätigt bekommen, dass die Geldmenge knapp sein sollte, was natürlich dann auch Satoshi Nakamoto so implementiert hat.
Genau, darauf wollte ich jetzt raus. Das ist ja eigentlich so im Prinzip eins zu eins zusammenpasst und ist ja immer so auch ein ja, Streitthema nicht, aber so die Frage, hat Satoshi die österreichische Schule gekannt? War Österreicher vielleicht, was durchaus sein kann, weil man sieht da ja schon gerade in dem Bereich extrem viele Parallelen, muss man sagen.
Genau. Und vielleicht noch auch ein wichtiger Punkt, die österreichische Schule bzw. die Praxeologie, die stellt den Sparprozess extrem in den Mittelpunkt. Also sie sagt, Wohlstand kann nur entstehen, wenn wir die Möglichkeit haben zu sparen. Also ich mache ein Beispiel, wenn du Äpfel haben willst oder einen Apfelkuchen, dann musst du erst den Baum pflanzen, du musst ihn pflegen, du musst ihn gießen, du musst ihn vielleicht schneiden, bevor du Erträge im wahrsten Sinne des Wortes ernten kannst. Und so können wir eben auch herleiten, dass wir erst arbeiten müssen, bevor wir konsumieren können.
Und hier kommen wir relativ schnell dann ja auch wieder in die Zeitpräferenz rein, was ja auch so ein Thema ist, mit dem sich immer mehr Bitcoiner dann auch beschäftigen aktuell. Also die Übergänge sind da tatsächlich fließend und so war es bei mir ja auch, dass ich irgendwann auf das Thema gestoßen bin und gemerkt habe, okay, da steckt ein bisschen mehr dahinter und man sollte sich das auf jeden Fall mal angucken. Also vor allem auch an die Zuhörer jetzt, die jetzt vielleicht zum ersten Mal hier die Folge hören. Ich habe Du hast eigentlich den Cantillon-Effekt gerade schon kurz angesprochen. Wer kriegt oder profitiert als erstes von der neuen Geldschöpfung? Da haben wir schon mal eine kurze Folge drüber gemacht. Aber auch allgemein zur österreichischen Schule, wo man zum Beispiel auch noch weitere Quellen findet, wo ich dein Buch natürlich auch schon mal erwähnt habe. Also da gibt es auch weitere Folgen, die verlinke ich alle in den Shownotes. Also wer da sich ein bisschen reinfuchsen möchte, kann da über weitere Folgen das auf jeden Fall noch tun. Ja, genau. Aber du hast also noch mehr wahrscheinlich. Noch.
Ja. Abschließend vielleicht noch von mir, wenn die Zuhörer sich da näher interessieren. Die österreichische Schule hat eben eine eigene Zins-, Kapital-, Geld- und Konjunkturtheorie, die sich eben aus diesen Axiomen des menschlichen Handelns ableiten lassen. Das wäre wahrscheinlich jetzt im Einzelnen zu viel, wenn wir darauf eingehen würden, aber die Zeitpräferenz ist eben die Abwägung zwischen zukünftigen und gegenwärtigen Zielen. Kapital entsteht eben durch einen Sparprozess, Geld eben, wie gesagt, durch das Tun der Menschen und die Konjunktur, also die Wirtschaftszyklen, kann man eben durch die Manipulation der Geldmenge oder des Zinsens auch noch herleiten. Was natürlich dann extrem spannend ist, gerade wenn wir uns anschauen, was die letzten Jahrzehnte passiert ist, durch die Dotcom-Bubble oder die Krise 2008. So kann man natürlich auch hier dann Erklärungen finden.
Und wie du sagst, also im Prinzip die Blasen, so zumindest die Österreicher sagen ja, diese ganzen Konjunkturblasen, die es gibt, du hast sie gerade angesprochen, die letzten Blasen, die dann auch geplatzt sind, die entstehen ja eigentlich nur durch diese Manipulation der Preise, von denen wir vorher gesprochen haben, oder auch der Zinsen beispielsweise. Ist natürlich nur ein Denkansatz, eine Theorie, also ob das richtig ist oder falsch, das muss jeder selber für sich beurteilen, aber es ist auf jeden Fall extrem spannend, wie ich finde, so mal einen ganz anderen Blick auf gewisse Themen drauf zu werfen, weil wenn ich jetzt so rückwirkend dran denke, was ich so in meiner Finanzlaufbahn beruflich alles so gelernt habe, da hat man ganz viele Dinge eben nie in Frage gestellt. Also der vorne stand, der Prof oder wer auch immer, hat irgendwas erzählt, wir brauchen 2% Inflation, wir brauchen das und das und das, und man hat es nie in Frage gestellt. Und genau so ist es eigentlich, dass ganz, ganz viele Leute, keine Ahnung, im Bereich BWL oder Finanzen gut ausgebildet sind, aber vielleicht noch gar nie was von Mises, Hayek oder sonst jemand gehört haben, was eigentlich sehr schade ist, weil selbst wenn sie anderer Meinung sind, finde ich das so ein bisschen, um den Horizont zu erweitern, doch durchaus interessant und einfach so einzelne Themen mal in Frage zu stellen, weil es ist ja nicht nur schwarz oder weiß, sondern die Wahrheit kann auch irgendwo in der Mitte liegen, und von dem her ist es ganz gut, wenn man beide Seiten so auf jeden Fall auch mal kennenlernt.
Ja, da finde ich es sehr verwunderlich, dass ich da auch erst mit Mitte 20 draufgestoßen bin, dass eines in der Universität, in der Schule, in der Familie, in den Kirchen, in den Nachrichten, in der Politik einfach überhaupt niemand erzählt, niemand sagt, was Geld ist oder wie Geld entsteht. Und also als ich Human Action gelesen habe, das Hauptwerk, also das war der Wahnsinn. Das war so eine Erfüllung für mich, weil ich gemerkt habe, ja, diese Theorie habe ich gesucht, und warum sagt es keiner? Und mit meinen Zweifeln hatte ich recht. So, hier hatte noch jemand vor über 100 Jahren dieselben Zweifel und dieselben Überlegungen. Und deswegen habe ich mich dann auch dazu entschieden, dass ich eben das komprimieren muss in einem Buch, damit eben noch mehr Leute davon erfahren will.
Und leichter den Einstieg dann vielleicht auch schaffen, weil es nicht so harte Kost ist dann wahrscheinlich.
Genau, ja, weil diese Informationsasymmetrie, die hier herrscht, die ist extrem, und ja, natürlich habe ich auch ein Stück weit jetzt ein unternehmerisches Interesse dran, die Informationen zu verbreiten, weil ich da eben auch eine Marktlücke sehe. Aber es macht super viel Spaß, weil die ganze Bitcoin-Community und immer mehr Menschen in meinem privaten Umfeld, die sind da neugierig.
Und ich meine, die Bitcoin-Community wächst auch immer weiter, und das spielt dann natürlich dann auch der Praxeologie so ein bisschen in die Karten, weil sich da damit dann einfach mehr damit beschäftigen.
Ja, genau. Also ich glaube, der Erfolg hängt jetzt nicht unbedingt an mein Buch. Ich glaube, das ist der allgemeine Zeitgeist, dass die Menschen sich einfach mehr und mehr Fragen über das System stellen. Und letztendlich ist mein Buch eben eine Möglichkeit, Antworten zu finden.
Und dein Buch ist jetzt nicht vergleichbar mit irgendwelchen Crash-Propheten, die vielleicht auch sagen, das aktuelle System kollabiert bald oder sowas. Also so ist definitiv nicht, sondern du erläuterst eben die Punkte hinter der Praxeologie und gibst einen anderen Einblick auf die Sachen. Ich denke, so kann man es umschreiben, genau.
Also ich nehme auch nicht Bezug auf tagesaktuelle politische Themen, wie du gelesen hast, sondern ich mache zeitlose Beispiele.
Das ist jetzt wiederum aus unternehmerischer Sicht clever, weil du natürlich dann immer aktuell bleibst, mehr oder weniger. und nichts aktualisieren muss, ja. Hast du noch Punkte zur Praxeologie, die wir vergessen haben?
Vielleicht noch ein Punkt, den haben wir zwar teilweise schon angesprochen, aber vielleicht auch nochmal, um es zu verdeutlichen, der Unternehmer steht in der österreichischen Schule extrem im Mittelpunkt, weil er eben die Person ist, die ins Risiko geht, die mit der Unsicherheit umgeht, die versucht, neue Wege zu finden, die auch Innovationen hervorbringt und für Entscheidungen haftet und ganz viele Kooperationen eben organisiert, sei es jetzt zwischen Lieferanten und Angestellten, zwischen Angebot und Nachfrage. Und deswegen ist der Unternehmer eine zentrale Person in der österreichischen Schule.
Von dieser Person hängt ja eigentlich dann auch relativ viel gerade zum Thema Wohlstand eigentlich ab, weil wenn wir keine Unternehmer hätten oder vielleicht politisch das nicht gewollt ist, dass es Unternehmer gibt, dann tun wir uns natürlich auch schwer, irgendwie zusätzlichen Wohlstand zu generieren, schätze ich.
Auf jeden Fall, ganz genau.
Ja, sehr cool. Also ich glaube, das war jetzt mal ein ganz guter Einblick und ja, vielleicht so der erste Aufhänger für den einen oder anderen, der sagt, ja, okay, jetzt muss ich mich tatsächlich mal mit dem Thema ein bisschen tiefer damit beschäftigen und wie schon gehört, direkt Mises zu lesen, fällt einem vielleicht einen Ticken schwer. Deshalb empfehle ich doch eher, vielleicht mal zu Leos Buch zu greifen und an der Stelle schon mal vielen Dank an dich, Leo. Du hast dich dazu bereit erklärt, 2 Exemplare hier heute in Form von einem Gewinnspiel unter den Zuhörern zu verlosen. Und von dem her möchte ich da jetzt noch kurz drauf eingehen. Wir haben 2 Exemplare und die wollen wir eben verlosen. Zum einen wird am Tag, wo diese Folge veröffentlicht wird, es einen Twitter-Post geben auf unserem relativ neuen Twitter-Handle, den es eigentlich gibt. Ihr könnt einfach mitmachen, indem ihr uns natürlich folgt auf Twitter beziehungsweise auch den entsprechenden Tweet zur Folge dann retweetet und damit seid ihr automatisch dann beim Gewinnspiel mit dabei. Den verlinke ich dann natürlich unten auch in den Shownotes. Und das 2. Buch verlosen wir auf der Instagram-Seite. Das heißt, auch hier wird es einen Post geben. In dem Fall habt ihr die Möglichkeit oder ihr müsst zum einen unserer Instagram-Seite folgen, die natürlich auch in den Shownotes unten verlinkt ist. Und da habt ihr die Möglichkeit, entweder den Post in eure Story zu packen oder wenn ihr sagt, na, Story muss jetzt nicht unbedingt sein, dann dürft ihr einfach einen Freund in den Kommentaren verlinken und schon seid ihr mit dabei. Ich schreibe da dann auch doch mal in die Shownotes unten, wie lange das Gewinnspiel läuft. Es wird man auf jeden Fall ein paar Tage machen, weil ich glaube, nicht jeder hört am ersten Tag die Folge, damit jeder auch die Chance hat. Und wenn ihr nicht gewinnen solltet, gibt es natürlich die Möglichkeit, das Buch auch käuflich zu erwerben. Packt man natürlich auch unten in die Shownotes rein. Genau, damit haben wir das erste Gewinnspiel heute auch schon mal hier abgehakt. Hast du noch irgendwelche Punkte, Leo? Beziehungsweise ich würde jetzt auf jeden Fall dir noch die Möglichkeit geben, deine Arbeit ein bisschen hier zu schillen. Wie kann man dich erreichen? Wie kann man deine Artikel lesen? Also außer das Buch, was gibt es da noch für Möglichkeiten?
Ich kann man erreichen auf Twitter unter Lema Live. Ist mein Handle. Da bin ich recht aktiv und auch in der, zum Beispiel in der Telegram-Gruppe der 21 Bitcoin Podcast Community. Und sonst gibt es meine Homepage, mein Blog leo-mattes.com. Dort habe ich, wie du auch schon erwähnt hast, eine Playlist zusammengestellt von Ausschnitten oder Liedern von Bitcoin Podcasts, Bitcoin Liedern. Und mein neues Projekt steht auch schon in der Pipeline und da werden wir jetzt in der nächsten Folge noch drüber sprechen.
Okay, du möchtest noch nicht spoilern, dann lassen wir es mal da dabei. Da kommt auf jeden Fall die nächsten Tage dann eine Folge dazu, genau. Wo wir da auch nochmal tiefer drauf eingehen, was da dann dein aktueller Plan ist, genau. Okay, aber soweit mal vielen Dank für diesen ersten Einstieg in das Thema Praxeologie. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dich, der Mensch handelt, dazu entschieden hast, dir die Zeit zu nehmen und nichts anderes zu machen. Von dem her vielen Dank und bis bald, Leo.
Danke, ciao.